Ich sitze hier im Swarm mit der österreichischen Band Paul's Jets vor ihrem Auftritt hier und erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit fürs Interview genommen habt. Bevor wir konkret Fragen zur Band und zu eurer Musik stellen, könnt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, wer ihr seid, einzeln.
Ich bin der Paul.
Ich bin die Romy und ich spiele Bass.
Ich bin der Xavier und ich spiele Schlagzeug.
Wie habt ihr das letzte Jahr erlebt? Es war ein ziemlicher Hype um die Platte, die jetzt rausgekommen ist. Und wie geht ihr so mit diesen, auch mit den Vorschusslorbeeren und mit den Kritiken der auf die Platte um?
Wir gehen damit gar nicht um eigentlich. Also vielleicht jeder für sich selbst. Jeder setzt sich damit. Oder haben wir uns mal zusammen auseinandergesetzt damit? Eigentlich nie. Aber das letzte halbe Jahr war, oder das letzte ganze Jahr, war intensiv und wir sind viel herumgefahren. Es ist eine richtige Arbeit eigentlich. Muss ich heute sagen. Aber es ist cool.
Ja.
Hin und wieder ist es anstrengend und sonst ist es aufregend auch manchmal.
Noch gehen wir uns nicht sehr auf die Nerven. Also ich find's ganz okay.
Ja, dieses Presse-Vorschuss-Lorbeer-Ding ist halt da. Und wenn wir dank dem ein paar Gigs mehr bekommen haben, ist das cool, aber wir spielen halt trotzdem irgendwie unsere Musik. Also das hat jetzt nicht irgendwie unser Denken verändert.
Ihr habt ja eure erste Platte, war ja wie eine Sammlung von allem, was ihr bisher gemacht habt. So habt ihr da auch lakonisch dann betitelt. Und besonders ein Track, auf den ich jetzt erstmal am Anfang zu sprechen komme, der ist aber der so ein bisschen heraussticht aus der Platte, indem ihr euch mehr oder weniger explizit, zumindest war das so mein Eindruck, über die aktuelle Ästhetik des Hip-Hops lustig macht. Ihr werdet staunen, was noch alles Rap sein wird, heißt der. Also meine Frage: Interessiert ihr euch für aktuelle Genres der Popmusik wie aktuelle Spielarten des Hip-Hops oder genau, wie kam es auch zu dem Track? Was wolltet ihr damit sagen?
Ja, ich konsumiere das schon sehr viel, so diese Spielarten des Hip-Hops. Und es ist ein Lobgesang, glaube ich, drauf. Also ich bin das sehr, ich finde das alles sehr gut, oder größtenteils gut, als Phänomen gut. Das ist so ein dadaistischen Zugang hat, der einen breiten Zugang hat, dass es einfach zu machen ist. So was Gewisses, so einen gewissen Punk-Beigeschmack auch irgendwie Cloud Rap. Und der Track ist aus einem Nebenprojekt entstanden. Da habe ich mit dem Rapper Rektor Bast, der eben auf der Nummer singt, haben wir auch urviele Lieder gemacht, ungefähr 30 Lieder oder so. Und genau, und eins musste dann einfach auf die Platte drauf, weil es ist halt auch in der Zeit entstanden und in der ähnlichen Umständen entstanden. Und der macht jetzt eh auch, der ist jetzt ganz, ganz fleißig gerade, macht ganz viele Tracks. Ich mache jetzt gerade nicht so viel mit ihm, aber es ist wunderschön zu sehen, dass es nicht nur ein Scherz ist eigentlich.
Ich frage vor allem auch deshalb, weil wenn man euch jetzt auf der Bühne sieht, mit diesem klassischen Gitarre, Bass, Schlagzeug-Setup, was ja fast schon so ein bisschen antizeitgeistig wirkt, wenn man jetzt so diese Cloud-Rap, du hast angesprochen, aktuelle Genres sich anschaut. Wie kam es denn ursprünglich zu dieser Entscheidung, trotzdem diese klassische Bandbesetzung zu wählen?
Wir wollen schon noch eine Rockband sein, nach außen. Aber so beim Producen, glaube ich, können viele Sachen noch dazwischen entstehen. Aber ja.
Ja, es ist sehr einfach halt. Es ist einfach.
Man muss nicht viel rumstecken, man steckt halt den Amp rein und spielt los und das ist
Und es macht auch
praktisch.
Spaß.
Ja.
Es macht Spaß auch, ein Instrument zu spielen. Aber ja, es geht mir eh auch manchmal sehr auf die Nerven, dass es so klassisch ist. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ich würde mir wünschen, dass ich glaube, es ändert sich. Aber es hat mal so begonnen, weil wir lernen immer neu dazu, über neue Stecker und neue Computer. Und gleichzeitig ist es, Gleichzeitig merken wir aber auch immer wieder im Proberaum und auf der Bühne, wie schön es ist, zu dritt zu spielen, auch ohne Computer. Wir haben einen Computer dabei und spielen oft mit dem. Der unterstützt uns auf vielen Liedern, aber eigentlich gehen wir sogar gerade entgegen meiner Aussage von dem wieder weg und probieren es gerade voll echt mit echten Instrumenten.
Aber ich glaube, wir leben halt einfach in einem guten Zeitalter für den großen Unterschied zwischen einer Art, wie ein Album klingt und entsteht und dem, wie man es live präsentiert. Also beim Cloud-Rap, also gerade im Rap und Hip-Hop geht das ganz gut, aber ich finde in der Popmusik ist es wichtig, dass man live irgendwie ein bisschen was anderes macht. Also wenn man dann sich alleine hinstellt und nur mit Playback und Tracks das Album 1:1 reproduziert und nur live dazu singt, das finde ich persönlich halt einfach ein bisschen fad. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den wir ganz gut leben können, weil auch dann immer wieder Leute sagen, hey, ihr seid ja echt viel rockiger als auf der Platte. Finde ich, ist eigentlich gut.
Ja, ich finde Bands wie No Twist oder Tool oder so die Richtung, die 1:1 so klingen, auch live, finde ich irgendwie auch sehr oft sehr faszinierend, wie sie das überhaupt schaffen. Also ich mag beide Herangehensweisen.
Sie angesprochen, dass ihr viele Sachen auch als live, dann auch als Samples vom Laptop kommen, um den Sound auch umsetzen zu können, wahrscheinlich den ihr auch auf der Platte habt oder ansatzweise euch dem anzunähern. Da wäre ja auch die Möglichkeit, sich irgendwie noch neue Musiker hinzuzuholen, eigentlich, die das dann umsetzen. Aber die Trio-Besetzung ist für euch schon so ein unumstoßbares Prinzip oder gibt es da auch schon Überlegungen, das zu erweitern?
Je nach Budget.
Je nach Budget und man muss halt auch jemanden finden, der cool ist.
Und wir das macht. Und Geld damit zu verdienen.
Gerade können wir uns einen Fahrer, Fahrerin leisten.
Ja. Genau. Aber. Nein, es ist nicht, also das kann ich mir gut vorstellen, aber irgendwann mal mehr oder weniger Musiker zu haben.
Okay. Ich vermute, dass der Vergleich, vor allem jetzt hier, wenn ihr in Deutschland Interviews gibt, so ein bisschen euch auch so ein mühseliges Thema mittlerweile ist, aber man kommt um die lokale Dimension bei euch halt auch nicht so richtig rum. Ich habe allerdings den Eindruck, dass mit eurem Sound hat sich für mich zum ersten Mal so ein bisschen auch ein Kreis geschlossen, so aktuelle Indie-Acts aus Wien haben sich ein bisschen ausdifferenziert. Es gibt so zum einen so experimentellen Art-Pop-Bilderbuch, habt ihr es vorher schon genannt, oder halt Richtung Stadion wie Wanda.
Schnaps,
ja. Genau. Und bei euch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es klingt so ein bisschen wie die Anfangstage von Japanik, die ja auch teilweise auch gefallen sind, Rezensionen zum Debüt von euch. Könnt ihr mit diesen Referenzen was anfangen oder ist euch das alles irgendwie auch schon zu doof, dass ihr immer dann auch gleich wieder mit dieser Szene konfrontiert werdet und dann Vergleiche gesucht werden?
Ich kann voll was anfangen damit. Ich bin ein großer Fan von Japanik. Aber es ist ein bisschen eine andere Zeit auch. Die gibt es auch nicht mehr richtig und ich habe die auch nie richtig gesehen eigentlich. Ich habe das als Kind eigentlich gehört und es hat mich bestimmt beeinflusst. Wie auch mich Tokotronic oder der Nino aus Wien beeinflusst hat, hat mich das auch Japanik sehr beeinflusst. Und das hört man bestimmt. Aber so szenemäßig haben wir überhaupt keine. Kommen wir da nicht raus. Wir kommen aus ganz anderen Ecken. Wir kommen ein bisschen aus so Jazz-Experimenten heraus. Die Romy kommt aus eher so Stoner und 60s-Rock heraus. Also mit dieser Wien-Szene vor 10 Jahren, die kennen wir nur als Fans.
Ja.
Wie schaut ihr denn auf solche Bands wie Wanda? Also ärgert euch das auch ein bisschen, dass die also mit Schnaps reich werden?
Überhaupt nicht.
Nein.
Wir sind halt eigentlich befreundet, was man halt, wenn man das halt so nennt im Musikerkreis. Also man kennt sich halt, grüßt sich, wenn man sich irgendwo sieht, am Festival oder irgendwo. Und deswegen. Wir haben uns ein paar Mal mit denen so getroffen, zu trinken und zum Reden.
Also mit Wanda haben wir auch mal gespielt. Ja. Also das zu Wanda pflegen wir eigentlich eine sehr gute Beziehung. Bilderbuch kennen wir zum Beispiel gar nicht. Also jetzt persönlich.
Wanda ist ja lustigerweise eine junge Band eigentlich. Die gibt es ja erst so seit 5 Jahren. Also anders als jetzt eine jüngere Band als Japanik auf jeden Fall. Sie sind vielleicht ungefähr gleich alt, aber ist uns näher so von der. Ist uns ein bisschen näher, vielleicht weil wir sie ein bisschen kennen. Aber ob wir die ärgern,
Ärgern tut mich keiner von diesem...
Ihr Erfolg...
Nein, warum sollte man sich darüber ärgern?
Also ich ärgere mich schon über Erfolg von Bands, auf jeden Fall. Ja. Aber nicht bei Wanda. Okay. Hochlebe Wanda.
Genau, und also hier in Deutschland finde ich das ganz extrem, dass sobald eine Band jetzt aus Österreich oder wahrscheinlich dann auch aus Wien kommt, alle direkt, okay, super, ist bestimmt ganz toll. Also hier, die Leute sind verrückt nach Bands aus Wien und Österreich hier in Deutschland.
In Wien nicht.
Genau, das wäre jetzt mal eine Frage. Also ist das in Österreich anders? Und findet ihr das irgendwie lustig oder nett? Oder sind Touren in Deutschland deswegen auch besonders gut, weil die Leute so drauf abgehen? Also allein auch diese Sprache, die wir so
nicht
schön
finden. Nicht alle gehen ab. Also es gibt gewisse Städte, wo einfach auch die Mentalität der Leute so, das nicht so zulässt, dass sie abgehen. Sie stehen halt da und vielleicht bewundern sie uns oder vielleicht finden sie uns blöd, aber wir kriegen das nicht so mit von der äußerlichen Reaktion.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir so richtig eine wienerische Band sind. Mhm.
Vielleicht erwartet man das irgendwie, wenn man kommt und denkt, der Wiener Schmäh.
Es ist jetzt auch nicht, ich würde sagen, wir sind in Österreich und in Deutschland gleich klein eigentlich, was einerseits traurig ist, andererseits aber auch total toll ist, weil wir überall, wo wir so sind, bis jetzt vor einen Raum füllen können, einen kleinen, das ist mit Menschen, die das kennen ein bisschen. Das ist echt total toll. Und
es ist halt einfach in Wien die Stimmung eine ganz andere, finde ich, allgemein.
Aber es ist ähnlich eigentlich, wenn wir in Wien spielen. Es ist ähnlich, wie wenn wir jetzt in Hamburg spielen oder wenn wir in Berlin spielen. Ich finde es gar nicht so anders. Ich glaube, das ist, weil wir gar nicht so urwienerisch sind und auch nicht so ur... Also wir sind so weder noch, würde ich sagen. Und ich will auch nicht, ich kann nicht Wiener Dialekt reden, richtig, oder... Und ich würde vielleicht gerne, ich kann es nicht. Wir sind so die Kosmopoliten des deutschsprachigen Raums. Ohne Heimat, ohne... Er kommt ja aus Frankreich eigentlich, sie kommt aus Kroatien.
Alles Ausländer.
Ja. Keine Ahnung, Wiener.
Nein, ich glaube, die Erwartungshaltung ist anders in Wien oder in Österreich als in Deutschland.
Ich habe schon das Gefühl, dass es in Wien so ein bisschen so ein, halt schon wieder so eine Indie-Band-Mindset gibt, gegenüber uns, aber auch anderen Bands einfach gibt. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, also einfach dadurch, dass wir da hinfahren müssen und dass das weiter weg ist und dass die Mentalität der Menschen eine andere ist und dass die Städte auch kleiner sind, in denen wir spielen, meistens. Ich habe das gibt ihm einfach ein bisschen was Besonderes, als jetzt die x-te Show in Wien zu spielen, habe ich das Gefühl. Also Wien ist halt Wien und es gibt jeden Tag 100.000 Konzerte und ja, da ist es halt irgendwie nicht so besonders, dort zu spielen einfach.
Und wie ist es? Ja, absolut gleich wie in jeder deutschen Stadt ist es in Wien, wenn wir spielen.
Gerade nicht, aber gut.
Und umgekehrt? Also eine deutsche Band in Österreich, findet ihr das dann auch irgendwie exotisch oder süß oder jetzt besonders steif und trocken und dadurch interessant?
Kommt auf die Band an.
Ich habe nur einmal Drangsal gesehen im B72 und kannte den nicht so. Und ich wusste, der kommt halt irgendwo aus Berlin oder irgendwas, ich weiß nicht. Oder Hamburg, wo kommt der her? Berlin, Hamburg?
Ich glaube, der kommt sogar aus irgendwo Ostdeutschland.
Aber irgendwie ich glaube, er wohnt wahrscheinlich.
Irgendwann leben sie dann alle in Berlin.
So ja, jeder wohnt immer in Berlin.
Ja, ich glaube, man hat in Wien halt dieses Bild vom typischen Berliner und umgekehrt auch so die Wiener Schmäh. Erwartet man halt immer, dass man irgendwie in jedem zweiten Satz was Lustiges sagt oder ich weiß nicht, es ist so...
Ich glaube, dass der Effekt bei so zum Beispiel bei einem Voodoo Jürgens viel stärker ist, weil er halt wirklich hinkommt und in seinem Verbalen einfach das Wiener Kulturgut der alten Schiene einfach irgendwie da herüberträgt. Aber das machen wir ja gar nicht. Also wir sind halt alle wohnhaft in Wien und proben und spielen dort, aber eben ein Voodoo Jürgens oder Wander, das trägt viel mehr Wienerischheit in die Welt. Ja. Ich glaube, das erwarten sich Leute von uns auch, wenn auf einem Plakat draufsteht, Paul Schätz aus Wien, aber das ist es halt nicht eigentlich.
Oder eben beim Nino aus Wien, das ist ja auch, das heißt ja schon so. Yeah. Das ist ja da erwartet man ja schon genau das Programm, das er dann auch liefert.
Ich wüsste nicht, welche deutsche Band ich in Wien angeschaut habe.
International Music.
Ja, die mögen
wir. Sind gute Freunde, also gute Freunde, wir kennen die halt auch. Und das,
die klingen halt auch gar nicht deutsch, die spielen halt...
Die klingen schon deutsch.
Die haben schon,
also
die haben
singen
schon
auf Deutsch,
haben
aber sie so spielen an der...
Die haben schon so einen essnerischen...
So ein intellektueller Schmäh irgendwie, der, ja. Ich meine, der den ich eigentlich nicht so ja. mag, aber ja, International Music hat... Ich bin jetzt verliebt in sie.
Ich
ja.
auch.
Ja.
Aber das stimmt. Also wir hatten ja auch im Interview und die haben vielleicht auch so diesen Ruhrpott. Keine Ahnung. Also diese.
Ja, also sie sind schon sehr deutsch, muss Nein, ich schon
das kann
sagen.
Ich nicht sagen.
Oh ja, ich finde einfach in dem, wie sie klingen, wie sie artikulieren, finde ich, sind sie deutsch.
Sie sind so norddeutsch.
Das hat so was. Norddeutsch ist nicht deutsch,
oder? Die Hamburger sind so.
Na, die sind
die haben so einen, die sind so alle so gescheit, finde ich, die Hamburger. Denken in jedem Witz, in jedem Satz um drei Ecken.
Wir kommen wieder zu euch. In eurem Pressetext oder auf der Website stehen ja dann so Adjektive, die, was ihr habt ihr selber vielleicht formuliert, so eklektisch, zerfranst, jugendlich, anarchistisch. Okay, habt ihr die aber schon mal gehört über euch und gelesen?
Ich habe schon mal gehört.
Wir kennen den Urheber des Textes.
Okay, könnt ihr damit was anfangen mit diesen Beschreibungen? Bedeutet das was für euch?
Eklektisch, ja. Eklektisch. Was war noch?
Zerfranst.
Zerfranst, ja.
Kaputt, würde ich jetzt schon sagen.
Zerfranst finde ich richtig. Kaputt auch. Was noch?
Jugendlich.
Jugendlich, nein. Doch. Ich fühle mich nicht jugendlich.
Ja, ihr zwei fühlt euch alt, ich fühle mich jung, ich weiß nicht.
Ja.
Und anarchistisch.
In Teilen vielleicht.
Ich glaube, es kommt ein bisschen so rüber, weil ihr ja nicht so straight so eine Linie fahrt, wie jetzt meinetwegen Banda oder Japanik, die ich einfach eins zu eins lesen kann oder also 100% ernst nehmen muss oder will. Bei euch ist immer so ein Subtext dazwischen, wo ich nehme, meinen die das jetzt ernst? Oder haben sie jetzt sich doch wieder drüber lustig gemacht?
Ja, das ist vielleicht der jugendliche Aspekt in uns.
Oder der anarchistische.
Ja.
Eine andere Formulierung, kalkulierte Banalität. Auch ein schöner Ausdruck, ne? So als Erfolgsrezept.
Ich würde sagen, unkalkulierte Banalität.
Also reines Zufallsprinzip?
Ja. Glück.
Kann man es auch sehen.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest bei dem Album, was ihr veröffentlicht habt, ich habe vorher, hast du ja schon gesagt, so Bands, mit denen du zumindest was anfangen kannst, ich weiß nicht, ob ihr bei euch das auch so geht, aber Japanik, Tokotronik, die immer auch dezidiert politische Botschaft irgendwie aussenden in ihren Texten, schon auch verklausuliert, aber sie sind da. Und bei euch hat das auf dem Album zumindest, auf die EP kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, noch nicht, für mich nicht so richtig stattgefunden. Seid ihr, versteht ihr euch als politische Band oder beziehungsweise oder sind die Botschaften nur wahnsinnig gut versteckt? Oder genau, was würde euch ihr euch da einstufen?
Fuck Nazis, fuck FPÖ, kann man schon sagen.
Aber es kommt ja nicht vor auf dem Album.
Das kann man im Nachhinein jetzt. Also
nein, ja, wahrscheinlich sind wir nicht wahnsinnig politisch. Allerdings ist die Art und Weise, wie wir aufnehmen, Musik machen, leben, Autofahren, politisch. Also wir sind
natürlich gegen das Dieselfahrverbot in deutschen Städten, versteht sich.
Nein,
wir sind für Fliegen, wir sind ja auch schon viel geflogen mit der Band. Wir sind...
diese Art von politisch, oder?
Ja.
Genau. Ja, wir sind falsch verstanden, wir sind recht. Nein, ich glaube, es geht da, wenn politisch, dann so in so einem Anti-Wesen, wie wir an Dinge herangehen, wie wir aufnehmen ohne große Vorproduktion, sehr. Das ist vielleicht auch der anarchistische, vielleicht aus einem anarchistischen Standpunkt des nicht alles ausschöpfen Wollens, des nicht sowas als Anti, wie nennt man das, wenn man sich so bemüht immer?
Fleißig.
Sowas Anti-Ehrgeiziges vielleicht, das ist vielleicht eine politische Not, ich weiß nicht, ob man das am Album heraushört. So ein Anti-Perfektionismus eigentlich.
Also auch so ein bisschen Anti-Anti, oder? Also diejenigen, die sehr stark und straight gegen was sind, dass euch dann, das dann wieder zu arg ist vielleicht. Also Beispiel ja. Fridays for Future, ne? Die so eine ganz klare... Ja.
Nein, Fridays for Future, Fridays for Future ist hier nicht in Frage zu stellen, aber ich glaube, es ist einfach, es ist einerseits, ich weiß nicht.
Man kann ja auch radikal manchmal, links sein. Ja,
manchmal sind wir halt gegen völlige Perfektion einfach und manchmal nervt uns dann aber auch übertriebene Lethargie.
Ja, vielleicht.
Wie ein alter Kanzler von uns gesagt hat, situationselastisch.
Nein, das sind wir. Ich hoffe nicht, dass wir das sind.
Ich glaube, man vergisst, dass wir eine, eigentlich schon, oder Paul, oder es hat ja angefangen mit Do It Yourself. Also es ist schon noch so,
Wir
haben zwar ein Management und Label und Booker und dieses und jenes, aber eigentlich ist es schon eine Do-It-Yourself-Band, würde ich sagen.
Paul versucht auch immer im Produktionsprozess irgendwie möglichst viel selber zu machen und alles irgendwie selbst irgendwie auf Schiene zu bringen und unter seiner kreativen Leitung zu halten. Und wir haben auch vor 2 Jahren haben wir lange, also ein Jahr lang eigentlich auch zu zweit Konzerte gespielt, irgendwie selbst organisiert in den ärgsten Hütten in Wien. Ja. Also ja, dahingehend vielleicht ein bisschen antikonform.
Gut, aber jetzt nochmal auf die Umweltbewegung zurückzukommen, den Klimasong. Also ist das jetzt ernst, ist es ironisch, ist es beides? Kann ich mir rausziehen, was ich möchte? Und das gilt auch für Los Angeles so ein bisschen? Ja. So die Skater verarsche oder auch nicht?
Ja, also das ist schon, also Los Angeles ist auf jeden Fall ein, von meiner Seite jedenfalls, glaube ich, gegen Sport und Waschbrettbauch, ja. Also ich habe ja früher Sit-Ups gemacht, nicht heute. Und der Klimasong, ich glaube schon, dass das positive Vibes sind, um die es geht. Und nicht keine Verarschung ist.
Aber als Hymne taugt der ja dann doch wieder irgendwie nicht, weil man irgendwie einen, also man kann sich nicht vorstellen, dass der Song jetzt irgendwie von der Friday for Futures Bewegung adaptiert wird und dort irgendwie als Song skandiert wird bei einem Protestzug.
Wieso weil, nicht?
Na, ich, vermutlich ist dieses Dadaistische, mit was ihr ja auch immer ein bisschen spielt, dann auch zu wenig ernst für das eigentlich ernste Anliegen.
Ja.
Aber ihr habt euch für diese Art des Textes dann auch entschieden.
Ja. Also es ist jetzt kein reiner Paul's Chat Song, aber da habe ich zusammengearbeitet mit eben dem Rector Bust und mit der Anna W. Und da ist dass der dann so passiert. Aber klar, Arnold Schwarzenegger ist peinliche Figur in dieser Bewegung, irgendwie mit seinem Jeep und so. Und seinen Erzählungen von den 60er Jahren und so. Klar, jetzt kann man das auch lustig finden. Ob man sich da rausziehen kann, was man will.
Ich finde, das ist ehrlich gesagt schwer, also da rauszuhören, was man will. Für mich hat der Song schon was eigentlich rein ironisch konnotiertes. Mit dem man stellt sein Auto in die zweite Garage, bitte macht Mutter Erde keine Narbe. Das ist schon, finde ich, so eine ziemliche Kontra-Message eigentlich. Also ich glaube nicht, dass ein Klimawandelleugner diesen Song für sich interpretieren könnte.
Aber ich glaube, wir wollen auch nicht, dass Lieder gespielt werden auf Straßenprozessionen von uns. Wir wollen kein Lied machen für den Aufmarsch, egal für was. Und also das ist immer gegen Klarheit immer, also gegen Lesbarkeit. Aber ich glaube, ich habe auch erzählt, was ein Chat ist und was kein Chat ist. Und das ist auf jeden Fall ganz ernst gemeint.
Und vielleicht ist der Song ja auch ein bisschen Anspielung auf diese Doppelmoral, fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst, Zweitwagen in der Garage, also die Kinder, die mit dem SUV zur Demo gefahren werden und dann wieder abgeholt. Also das ist einfach auch kein Ausweg aus diesen Widersprüchlichkeiten oft gibt und ihr diese Widersprüchlichkeit in dem Song auch abbildet.
Das ist das, was ich ursprünglich reininterpretiert habe, sogar als mir der Paul den Song das erste Mal gezeigt hat, war das zum Beispiel meine erste Intention.
Ich habe ihn dir mal vorgesungen, als wir spaziert sind, habe ich so gesagt, ist das zu arg? Meinst du, ist das zu deppert?
Und dann hast du gesagt, nein, das ist voll gut.
Ja, ich finde das gut, weil für mich ist das eben genau eine Anprangerung dieser Doppelmoral. Womit wir aber auch nur wieder bei der Lesbarkeit wären. Also ich habe ihn ja nicht mitgeschrieben.
Ich war mir gar nicht sicher, stimmt. Ich war mir nicht sicher, ob das gut, ob es mir gefällt und ich musste dann Rat einholen.
Ja. Ich finde alles immer erst lustig, was ich höre von dir. Und dann denke ich mir, aha, darum geht's. Also. Mhm. Ja.
Vielschichtig. Ich hätte noch eine Frage zum Song. Die hast du auch noch?
Nee, ich bin eigentlich durch.
Okay. Der Song Erwachet. Erstmal denkt man natürlich an diese Broschüre von den Zeugen Jehovas.
Ja, oder genau. Das ist genau
aber,
die.
Aber es geht um Beziehungstipps. Also ich glaube, du zählst die dann so, liest die so vor. Was ist das für eine Eheberatung? Ist das so ein offizielles Standardwerk, wie eine gute Beziehung funktioniert? Oder wo habt ihr das her?
Die Anna W. hat es vorgelesen.
Ja. Ja. Das ist tatsächlich dieses Heftchen, Erwachet, von den Zeugen Jehovas. Das ist alles da drin gestanden.
Oh, das ist aber gar nicht so schlecht. Das hätte ich gar nicht getraut. Hast du doch gute Tipps?
Naja. Jedenfalls auch die Zwischenfragen sind aus dem Heft. Dieses Warum wichtig, das sind eben diese Unterpunkte, die habt ihr nicht vorgelesen. Ja, nein, mit der, wir haben einmal auf einer Ausstellung zusammen gerappt und da haben wir auch Texte gerappt, die auf Plakaten gehangen sind in der Ausstellung. Und dann haben wir den Track aufgenommen und haben nach etwas gesucht, was wir live vorrappen können, was wir vorlesen können. Und da gab es eben dieses Heft und das hat funktioniert. Und dann, ja, dann wollten wir den unbedingt auf die veröffentlichen. Ist ein Fun-Track. Mhm. Genau, das ist auch einer von der ironischen Seite wahrscheinlich.
Hm. Und für mich ist es fast schon eine Art Fun Fact, dass, also nach meiner Wahrnehmung, wird in Österreich sofort geheiratet. Die Leute heiraten einfach ganz schnell. Und in Deutschland never ever. Also nicht vor 10 Jahren fester Beziehung, so ungefähr. Und ganz viele
Es scheidet sich auch jeder Zweite wieder.
Natürlich, klar. Also wenn sie nicht das beachten, was hier im Erwachen drin steht. Also woran liegt das denn? Also was ist das für eine Kultur? Ist ja fast wie in Amerika, wo man auch so früh heiratet.
Oder dieses Südost-Mentalität.
Balkan-Mentalität,
das ist ja alles sehr vermischt und dort wird ja auch sehr früh geheiratet. Und ich glaube, es ist generell wieder so ein bisschen im Trend, dass junge Leute heiraten. Also es ist nicht nur so, dass man bis 30 wartet, sondern...
Vielleicht ist es so eine... Irgendwie so eine dekadente, so was YOLO-mäßiges auch.
Mhm. Ja, so, ja. Was kostet die Welt? Also genau. Einerseits so ein bisschen so romantisch, ist ja spontan, cool, aber das kann auch reaktionär sein, ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus, ich kenne niemanden, der geheiratet hat, ehrlich gesagt.
Du? Ich kenne sogar eine Person, die geheiratet hat unter 30.
Aber ja, ich am Balkan halt, ich kenne da viele.
Ja.
Das ist auch schon wieder vorbei, vielleicht war das einfach vor 10 Jahren. Also irgendwie alle Ösis, die ich kannte, so in meinem Alter, waren geheiratet.
Ja, stimmt, meine Eltern haben auch geheiratet. Vor ein paar Jahren.
Sind sie noch zusammen?
Aber sie waren schon lang, sie waren schon 20 Jahre zusammen. Oh, okay. Ja, sie sind noch zusammen.
Ja, dann vielen Dank.
Vielen Dank fürs Interview. Jets.